Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auch seinen salzigen Geschmack gespürt. Auch war es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ein Schiff mit französischer Flagge sahen. Es hieß Le Solon. Und sie konnten trotz des schlechten Wetters die weißen, im Abendwind sich leicht bewegenden Segel dieses Dreimasters hinter den Fischerbooten erkennen. Bevor sie, gleich entwaffneten Indianern, unter einem trüben Himmel umherirrten, waren sie wie dieser Mann, der im hellen Licht des Tages lief, bis er über eine Wurzel stolperte und auf jenen Boden fiel, auf dem er einst geboren ward. Von nun an, waffen- und heimatlos, lebten sie allein und isoliert über dem Nichts. Es war, als ob sie ihr Gesicht nicht mehr in der Spiegelung des Wassers zu erkennen vermochten und dazu verurteilt waren, ihr ganzes Leben barfuß zu laufen. 97 waren es in der Hafenkaserne, bewacht von ungefähr 15 Soldaten unter dem Befehl von Kapitän Joseph Rouillet, der sich auf die Einschiffung am frühen Abend vorbereitete. 15 Jungen und Mädchen, 21 Frauen und 61 Männer. Einige von ihnen waren verletzt oder krank, andere hatten wegen des mangelnden Schlafes oder vor Müdigkeit gerötete Augen. Einige, die Ältesten, litten unter der Feuchtigkeit, die unter ihre Djebalas und Wollhemden kroch. Auf der von Kapitän Rouillet mit lila Tinte in Schönschrift geschriebenen Liste waren die zuweilen entstellten Namen des Emir, seiner drei Frauen, darunter Khaira, der Mutter seiner drei Kinder Mohammed, Abdallah und Khadija, zu lesen. Sie waren in Begleitung seiner eigenen Mutter, Lala Zohra, seines Bruders Mustafa, seiner Schwester Zohra und deren Ehemann, Leutnant Mustafa bin Tami. Zu den anderen Familien gehörten seine engsten Stellvertreter, Qadur bin Alal, Mohammed bin Al-Kibir und sein Privatsekretär, Qaddu bin Ruila. Ihres Landes und ihrer Gewohnheiten beraubt, schmiegten sich die Kinder an diesem 24. Dezember des Jahres 1847 stumm und starr vor Kälte an ihre Eltern, die darauf warteten, auf die Solon zu gehen. Vor nicht allzu langer Zeit hatten sie glücklich im Kreise der Smala gelebt, bevor sie in die Gefangenschaft des Herzogs von Aumale gerieten. 4 Jahre vor ihrer Ankunft im Hafen von Jemaa Rezouet lebten die meisten von ihnen in der Smala, die auf der Haut ihres Gedächtnisses Spuren, Narben und Tätowierungen hinterlassen hatte. Ihre wandelnde Hauptstadt, ihre Nomadenstadt, bestand aus 7000 Zelten, über denen zahlreiche grün eingefasste und mit einem roten Stern und einem weißen Halbmond versehene Fahnen wehten. Vor der Zeit von Krieg und Verwüstung, als sie noch Herr ihrer selbst waren und in Frieden lebten, zogen der Emir und seine Männer durch grün, ocker, rot, blau und gelb getüpfelte Landschaften. Bei jedem Schritt, jedem Atemzug schweifte ihr Blick ins Unendliche. So schön, weit und oft unberührt war das Land. Ein breites Viereck, das in seinen Grenzen einen Küstenstreifen von 1200 Kilometern umfasste. Fruchtbare Böden, Gebirge, die Wälder des Tell und die mit Halfer bewachsenen Flächen der Hochebenen. Die Sahara, die größte Wüste der Erde, die den Eroberern aus dem Norden lange unbemerkt blieb, öffnete sich unerbittlich, unendlich und eigensinnig auf den schwarzafrikanischen Kontinent. Das Meer oben erschien ihnen wie ein riesiger, faszinierender und unergründlicher Spiegel. Ob jung oder alt, arm oder reich, aus vornehmem Zelt oder Nomaden niedriger Abkunft, der Himmel über ihren Köpfen glitt geruhsam wolkenlos oder bewegt stürmisch im Rhythmus ihrer Schritte und des Atems ihrer Tiere hinweg. In bewegten Zeiten, wie auch in den Gefechtspausen, reiste der Emir, Kriegsherr und Bibliophile, stets mit seinen Handschriften, seinen Archiven und seiner reich bestückten Bibliothek, seinem kleinen Schatz, aus 5000 Titeln, die er wie sein Augapfel hütete. Seine Augen waren blau, zum Erstaunen der Europäer, die ihm begegneten. Léon Roche, sein Dolmetscher und Übersetzer, angeblich zum Islam bekehrt, doch tatsächlich Geheimagent von Marshal Bugeaud, beschrieb den Emir als einen stattlichen Mann mit feinen Zügen, einem schön gezeichneten Mund, hellem Teint und einer breiten und hohen Stirn. Von mittlerer Größe, schlanker, doch robuster Gestalt hatte er auch, fügte er hinzu, geschwungene Wimpern und einen schwarzen, seidigen Bart. In einem Brief an den Ratspräsidenten, den Grafen Mathieu Mollet, befindet Bugeaud, dass der Emir dem Porträt ähnelt, das oft Jesus verliehen wird. Und fährt fort, Er ist eine Art Genie, ein Prophet. Er ist die Hoffnung aller Muslime. An der Quelle von Tangin, 16. Mai 1843 gegen 23:30. 4 Jahre, bevor sie sich unversehens vor der Solon befanden, deren Silhouette sich wie ein Gespenst vor ihnen abhob, hatte alles Unglück begonnen. Am Morgen des 16. Mai 1843 zerstoben die inbrünstigen und kandierten Worte der Medas, die Erzähler, wie schwarze Funken im Wind, als die Smala auf dem Weg zum Jebel Amur vom Herzog von Umal umzingelt wurde. Es war der 16. Mai 1843. Die Luft war seicht und das Frühlingslicht weich wie Seide. Unter dem leuchtend blauen Himmel duftete es nach Mastiksbäumen, Beifuß und zertretenem Gras. Jählings kippte der Himmel. Der Pflanzensaft erstarrte in den Bäumen und in den Maserungen der Pflanzen. Die Landschaft zerriss in wenigen Sekunden wie ein altes Tuch. Bis dahin friedvoll und grün, ward sie nun nach dem gebieterischen und triumphierenden Klang der Trompete erfüllt, vom Geklirr der Waffen, vom Ächzen der Verwundeten, vom Gebrüll der Frauen, dem Röcheln jener, die verbluteten. Die Pferde wieherten laut trappelnd, die Tiere flüchteten durch die Rauchschwaden, trampelten über eingestürzte Zelte, umgestoßene Krüge, Kessel und Leichen mit offenem Bauch und durchbohrter Brust. Zunächst verwundert, dann erschrocken, rannten die Kinder wie ins Netz geratene Vögel dem überall lauernden Tod entgegen. Plötzlich wurde es still in der Voliere. Einige von ihnen würden nie mehr ihre Flügel öffnen. Eine riesige, eine unermessliche, warme rote Lache machte sich in der Ebene wie aus dem weißen Hemd eines an Händen und Füßen gefesselten Erschossenen breit. Auch andere Kinder, andere Familien aus der Region Dahra fanden einen furchtbaren Tod. Am Morgen des 19. Juni 1845 ging Oberst Aimable Pélissier bedenkenlos zu Ausräuchungen über. Er gab den Soldaten Order, vor dem Eingang zu den Grotten, wo sich hunderte Mitglieder des Ouled-Ria-Stammes mit ihrem Vieh verschanzt hatten, Gestrüpp und trockenes Holz anzuzünden. Die meisten von ihnen erstickten und die, die zu fliehen versuchten, wurden kaltblütig erschossen. Das gegebene Wort. Die Medas, also die Erzähler, die wie Bashir al-Wahrani ein gutes Erinnerungsvermögen haben, sagten, dass es vor der Ankunft der Franzosen Dürre, furchtbare Winter, Typhus, Pocken, Cholera und Wüstenheuschrecken gab. Es gab auch Razzien, Abspaltungen und Stammeskriege. Mit der Kolonialarmee gab es nun verwüstete Städte, verbrannte Dörfer und Getreidefelder, geplünderte Speicher, beschlagnahmte Herden und Felder. Repressalien und Verhaftungen kamen zu diesen Heimsuchungen dazu. Schon mit den ersten Soldaten waren Fremde gekommen, Werkzeuge und Instrumente unter dem Arm, um das Land zu vermessen, um es künstlich zu zerteilen, aufzuteilen, zu zerstückeln und den neuen Siedlern darzubieten. Bestohlen und gedemütigt hatten die Fellahs in diesem Moment das schreckliche Gefühl, dass man ihnen Haut und Haar geraubt hätte. Unter der Sonne oder in der eisigen Kälte kannten sie mit ihren Kindern Hunger, Elend, Krankheiten und Momente der Ohnmacht. Diejenigen, die zu den Waffen greifen und diejenigen, die ihnen auf dem Lande oder in den Städten helfen würden, riskierten Gefängnis, Folter oder die Guillotine. Andere würden ins Exil verbannt werden oder in Straflagern und Zuchthäusern verenden. Bashir al-Wahrani, der wie ein Stück Holz auf dem Wasser der Erzählung glitt, sollte später insbesondere diesen letzten Tag in Erinnerung rufen, diese letzte Nacht des Emir in Algerien, in Jemaa Razouet, deren größten Teil er auf dem großen, kalten und tiefen Meer verbrachte. Eine Nacht, die ihn stark prägte, von dem er jede Minute, jedes Körnchen in Erinnerung behalten halte. Wie eine Handvoll rauen und lauen Sand rann sie unablässig durch seine mageren Finger mit den geschwärzten Nägeln. Wenn der Weltenherr, Gott der Allmächtige, der Allerhöchste mit den 99 Namen und Attributen, eines schöner als das andere, ihm ein langes Leben schenkte, so würde Bashir al-Wahrani sich unablässig der Worte, Gedanken, Reflexionen, Träumereien, Sorgen und Gesten derer erinnern, die sich diese Nacht anschickten, in den Mittleren Osten nach Alexandria oder Akkon zu reisen. Das Versprechen wurde ihnen feierlich vom 4. Sohn des Königs von Frankreich gegeben, dem Herzog von Umal. Diese Bedingung hatte ihm der Emir abgerungen, bevor er sich ergab. Am 23. Dezember, dem Vorabend der Kapitulation, hatte er an General Lamorcière, Befehlshaber der Provinz Oran, Folgendes geschrieben: Wir wünschen, dass sie uns ein französisches Versprechen senden, das weder geschmälert noch geändert werden kann und das uns garantiert, dass sie uns entweder nach Alexandria oder Akkon bringen lassen, aber nirgendwohin anders. Ich hoffe, sie werden mir in diesem Sinne antworten. Der General, der 1837 Constantine angenommen hatte, erwiderte ihm: Ich habe vom Sohn unseres Königs Louis-Philippe Order erhalten, ihnen einen Amen zu gewähren, um den sie mich baten, und ihnen die Überfahrt von Djemaa-Razouet nach Alexandria oder nach Akkon zu garantieren. Wir werden sie nirgendwo anders hinführen. Kommen Sie, wie es Ihnen geruht, des Nachtes oder am Tage, seien Sie sich dieses gegebenen Ehrenwortes gewiss. Unser Herrscher erweist sich Ihnen und der Ihrigen gegenüber großzügig. Ich bin sicher, dass Sie all jene, die Ihnen folgen mögen, nach Osten über das Meer mitnehmen können. Auf ihrer Überfahrt vom Adjutanten des Herzogs von Aumale, Oberstleutnant de Beaufort begleitet, der im Überfall auf die Smala beteiligt gewesen war, spürten die Gefangenen längst, noch bevor sie die Kammern der Schiffsräume betraten, dass sie nie wieder von dieser Reise zurückkehren würden. Unerwartet, ungewollt, genötigt gingen sie ins Exil. Auch gelangten sie in eine andere Zeit, eine Zeit, die Vergessen, Verleugnung, Rivalitäten oder Hass mit sich brachte. Ein Knochen, an dem Hunde wohl ewig zehren würden. Bashir al-Wahrani sagt, dass sie gehandelt haben, damit man sich nicht an ihren Namen, sondern an den Namen ihres Landes erinnert. Ein Land, das sie an diesem Abend für immer verließen, das aber ewig in ihrem Herzen und ihrem Geist bleiben wird. Lange verjagt, verfolgt und gehetzt, stand der Emir Abdelkader isoliert da. Nicht zuletzt auch ermüdet durch den 15-jährigen Kampf und nach dem vergeblichen Versuch, einen Aufstand in der Kabylei auszulösen, hatte Abdelkader schließlich eingewilligt, vor General Lamorcière die Waffen zu strecken. Die Zusammenkunft wohne auf jeden 23. Dezember 1847 auf den frühen Nachmittag am Mausoleum Sidi Ibrahim vereinbart. In Gegenwart der Generäle Cavaignac und Lamorcière sowie Oberst Montabon sah Kapitän Rouilleur nun im gräulichen Nebel, der sich auf die Hügel gesenkt hatte, wie der Sultan der Araber seine Kapitulation unterzeichnete. Er hatte sich dazu entschieden, erklärt Bashir al-Wahrani, nachdem er sich mit jenen beraten hatte, die an seiner Seite geblieben waren. »Was kann ich in diesem Lande noch tun?«, hatte der Emir gesagt, »wo doch die Sache verloren ist.« Was können die Stämme gegenüber einer mächtigen Armee ausrichten, die kein Mittel unversucht lässt, um uns zu vernichten? Bashir al-Wahrani macht allerdings klar, dass Abdelkader, der auch auf ein sowohl freiwilliges wie erzwungenes Exil gefasst war, diese Worte weder mit der matten oder fatalistischen Stimme eines entthronten Königs noch mit der eines geschlagenen Kriegsherrn oder eines heldengierigen Säbelrassers gesprochen hatte. Er war nur ein Mann, der sich mutig, geistreich und unbeirrt gegen Feinde schlug, die entschlossen waren, ihn zu töten und sein Volk zu unterjochen, dem er neue Leiden ersparen wollte. Ein Mann, der dem Sohn des Königs das Versprechen abgerungen hatte, seine Heimat erhobenen Hauptes in Richtung Alexandria oder Akkon zu verlassen. Der nächste Ausschnitt, den ich vorlesen werde, ist besonders interessant, weil er über die politischen und sozialen Pläne des Emir Abdelkader in Algerien berichtet. Eine Hauptstadt namens Tagdemt. Im fahlen und kalten Dezemberlicht 1847 erlebte Abdelkader den 39. Winter seines Lebens. Streng, aber nicht herrschsüchtig, hatte er eine strikte Disziplin, militärische Richtlinien, eine Hierarchie, Ehrenzeichen und Uniformen eingeführt. Je nach Einheit und Grad trugen die Soldaten verschiedene Stoffe, Tuch oder Wolle, purpurrot, dunkelrot, blau oder schwarz. Abdelkader frönte nicht nur dem Krieg und fünfmal am Tag dem Gebet, er zeichnete nicht nur Schlachtpläne. Über Jahre hinweg hatte er auch an das riesige Bauchprojekt in Tagdemt gedacht, das seine ganze Energie forderte. Diese neue, zwischen dem Tell und der Sahara gelegene Stadt, deren Grundstein im Jahr 1836 gelegt wurde, beherbergte vor ihrer völligen Zerstörung mehr als 60.000 Einwohner. Da er die Zukunft des Landes vorbereitete, hatte er ebenfalls den Bau von Häfen ins Auge gefasst, allen voran auf der ungefähr 20 Hektar großen Insel Rajgun, die einst von den Phöniziern besetzt war. 8 Regionen oder Kalifas unterstanden seiner Autorität. Jede von ihnen wurde von einem seiner Leutnants geleitet und besaß eine Festung, Schmiedewerkstätte, Getreidesilos, Vorratsspeicher und Waffenschmiede, wie die von Melania. Er hatte Geld prägen lassen, Mohammadi, und ein Schatzamt gegründet sowie ein medizinisches Versorgungssystem ins Leben gerufen. Auch die Verwaltungs- und Justizstrukturen hatte er ausgebaut. Wenn die Kinder nicht gerade auf den Wiesen herumtollten oder in der Schule waren, wurden sie im Gewerbe ihrer Eltern unterwiesen. Die Bildung des Geistes war stets ein großes Anliegen des Emirs. Zu seinem Vorhaben gehörte die Eröffnung einer Universität nach dem Vorbild der altehrwürdigen und renommierten Zaytuna in Tunis und der Qahrawainis in Fez. Durch die Vermittlung von Milou Benarraj, seinem politischen Berater und offiziellen Vertreter bei Louis Philippe, wurden auch diplomatische Beziehungen mit den Großmächten wie England und den Vereinigten Staaten von Amerika geknüpft. In Erinnerung an diese Verbindung trägt eine Stadt in Iowa den Namen Abdelkader. Tagdemt, im Mai 1841 von Bugeaud und La Morcière zerstört, wurde nach der Einnahme von Mascara errichtet, das im Dezember 1835 von Marschall Clausel in Brand gesetzt wurde. 6 Jahre später war die Stadt nur noch ein verblichener Traum, eine vertrocknete Hülle, bewohnt von grobem Sand und gelbfarbigem Wind, der durch die Mauerreste blies. Eine enorme Trostlosigkeit lag auf jedem Stein dieser entseelten Hauptstadt, deren zahlreiche Bewohner, wie die der Smala, niedergemetzelt wurden. Überall gleichzeitig. Auszüge aus der Denkschrift von Marschall Bugeaud an den Kriegsminister, 24. November 1845. Ich zitiere. Es ist unmöglich, sich gegen einen so schnellen und kühnen Feind zu wehren. Der Emir, der nur die Kavallerie hat, mit der er 15 oder 20 Meilen pro Nacht hoch zurücklegt, der überall Sympathie findet, Lebensmittel und bestimmte Informationen über unsere Stellung erhält, ist gerade dort, wo wir nicht sind oder wo wir nicht mehr sind. Man müsste Zauberer sein, um seine Bewegungen zu erraten, und unsere Soldaten müssten Flügel wachsen, um ihn zu ergreifen. Kann man denn überall gleichzeitig sein? Kann man alle Speerspitzen abwehren? Kann man 100.000 Mann auf die Verfolgungsjagd von Abdelkader setzen? Natürlich nicht. Aber man kann die Bevölkerungsgruppen verfolgen und erfassen, die ihm Reiter und Mittel liefern. In 2 oder 3 Monaten werden die Stämme in den letzten Zügen liegen. Werden sie viele Männer, viele Herden und Silos verloren haben, und der Emir wird überall nur noch Elend und Verdruss finden. Ein derartiger Krieg kann nur durch ein fortwährendes Gefecht all unserer Kolonnen enden und, sagen wir es frei heraus, denn das sollte unsere Nation wissen, durch Zunichtemachen der Araber und Tötung ihrer wichtigsten Krieger. Die Statistiker Frankreichs können nach Gutdünken die Zahl der arabischen Bevölkerung erhöhen. Sicher ist, dass wir überall genügend Feinde finden, obgleich unsere Truppen sehr tapfer sind, sie keineswegs den Kampf gegen übermächtige Kräfte fürchten und sie unaufhörlich in Bewegung sind. Die Araber haben enorme Verluste hinnehmen müssen. Die Stämme sind zwischen allen Fronten. Sie müssen endgültig zunichte gemacht werden. Diese Stelle habe ich ausgewählt, weil sie ja wirklich, das ist ja nicht fiktiv, das ist ja wirklich ein Brief, den dieser Marschall Bugeaud geschrieben hat. Und ich fand es sehr interessant zu sehen, wie die Brutalität vom Kolonialismus beziehungsweise der Sicht des Kolonisierten total klar erläutert wird. Der Führer des algerischen Widerstands hatte die Schlachtfelder mit ihren Gräueln und ihrem Gestank, den aufgeschlitzten Bäuchen und erstellten Gesichtern erlebt. In La Makta, in der Mitidja-Ebene und in Sidi Ibrahim war der Sieg auf seiner Seite. Verloren hatte er in der Sirak, in der Soma, in der Habra. Städte wie Mascara, Tlemcen, Tagdemb und die Smala wurden ihm weggenommen und verbrannt. Mal flatterten seine Standarten siegreich, mal wurden sie mit Füßen getreten. Er hatte inmitten von Leichen, Ruinen oder Siegesgeschrei mehr Niederlagen als Erfolge gekannt. Dennoch, bemerkte Bashir al-Wahrani, hatte er, wie er in seiner Proklamation formulierte, sein riesiges und geliebtes Land in guten wie in schlechten gegen die verteidigt, die von woanders kamen, um es zu besetzen. All jene, die gegen ihn gekämpft hatten, selbst seine schlimmsten Feinde, erkannten seine Redlichkeit und sein Organisationstalent an. Marschall Bugeaud hatte zuvor im Parlament erklärt, dass die Bevölkerung die wahre Stärke des Emir sei, und er schrieb: Es mag Abdelkader zu Ehre gereichen, wenn wir sagen, dass nie ein großer Aufstand eines Landes gegen seine Eroberer besser vorbereitet und ausgeführt worden war. Politiker, Journalisten und Pressekarikaturisten jedoch verbreiteten weiterhin von ihm das Bild eines blutrünstigen sowie unzivilisierten und rückwärtsgewandten Wilden. Trotz der ihm gezollten Anerkennung und der ruhmreichen Auszeichnungen blieb der Emir seinen Prinzipien und seinen Werten als Gläubiger treu. Jedes Wesen ist mein Wesen, schrieb er in Anlehnung an diesen Koranspruch. Wer einen Menschen rettet, rettet die ganze Menschheit. Er lebte auch getreu der Maxime seines Meisters Ibn Arabi, der sagte, mein Herz bekennt sich zur Religion der Liebe, einerlei, wohin die Karawanen führen. Und die Liebe ist mein Gesetz und die Liebe ist mein Glaube. Wenn Muslime und Christen mir Gehör schenken, würden ihre Zwistigkeiten ein Ende finden und sie würden im Innern und im Äußern zu Brüdern, hoffte Abdelkader, der sich dem Studium des Christentums gewidmet hatte und es achtete. Denn Islam hieß für ihn Brüderlichkeit, Teilen, Gerechtigkeit und Frieden. Auch pries er die Toleranz, die die zwischenmenschlichen Beziehungen wie ein Leitgedanke bestimmen sollte. Der Emir rief stets zum Dialog der Religionen und zur Intensivierung des friedlichen Austausches aus. Ein Wunsch, dessen Erfüllung er auf den Gebieten des Wissens, der Spiritualität, Technik und Erfindungen erleben wollte. Dazu riet er, als gebildeter Mann, zur Übersetzung von Werken des Weltkulturerbes und zum Erlernen von Fremdsprachen. Jetzt kommen wir wieder zurück in die Gegenwart des Buches sozusagen. Der Emir Abdelkader ist auf dem Boot mit den anderen. Und jetzt werden wir erfahren, was passiert ist, aus seiner Bedingung nach Alexandria oder nach Akkon überliefert zu werden. In der aschfahlen, seelenlosen Dämmerung ähnelte die Fregatte von Kapitän Jaurès mehr und mehr einem unheilbringenden Vogel. Nun war es an der Zeit, die Gefangenen einzuschiffen. Es ging hektisch zu. Zurufe und Befehle von Offizieren zerrissen die winterliche Stille. Die Matrosen empfingen zum ersten Mal solch sonderliche Passagiere an Bord. Sie hatten dunkle Haut, traditionelle Kleider, Turbane und Shishiyas. Sie trugen bestickte Stiefel und sprachen nicht ihre Sprache. Vielleicht waren einige Matrosen ebenso gerührt wie Kapitän Joseph Rouillet von ihren müden Gesichtern, auf denen sie die Spuren einer Geschichte wahrnahmen, die die ihrige hätte sein können. Die Gefangenen erklommen langsam die Brücke, die Verwundeten und die Familie des Emir als Erste. Bevor sich diese Ungeheuerlichkeit hinter ihnen schloss, spürten sie unter ihren Füßen die Brücke wie ein sich zu bäumendes Pferd. Was sagte der Kapitän zum Emir in dieser Sekunde, als zwischen Himmel und Meer alles zu kippen drohte? Niemand wird es wissen, niemand wird die genaue Position der Fregatte zu diesem Zeitpunkt kennen. Denn erst auf dieser Überfahrt sollte Abdelkader erfahren, dass sie, anders als man ihnen versprochen hatte, nicht nach Osten, nach Alexandria oder Akkon, sondern an die französische Küste fahren würden. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, dass der Herzog von Omal, der Herr von Stand, Sohn eines Adligen, Oberhaupt eines Volkes, Sohn des Oberhauptes eines Volkes, seines gegebenen Wortes, seines Engagements abtrünnig werden könnte, nachdem er ihm von der Abreise in aller Herzlichkeit die Hand geschüttelt hatte. Wie die Landschaft beim Überfall auf die Smala, so zerrissen nun die Wogen wie ein alter Stoff. Abdelkader glaubte plötzlich, einen riesigen Abgrund im Bauch des Meeres zu sehen. Der Emir versuchte in der feuchten Farblosigkeit des Tages, im schneidenden Wind, beim Getöse der Maschinen und schwarzen Wellen, seine Tränen zu verbergen. In seinen Burnus gehüllt, wusste er nun, dass sich die Zeit zu überschlagen schien, dass er tief in seinem Herzen ein Stück dieser Erde in sich trug, auf der er geboren und aufgewachsen war und für deren Freiheit er gekämpft hatte. Bashir al-Wahrani, der mit dem Herzen zu sprechen wusste, sagte, dass Abdelkader, der Großmütige, seiner Pflicht, Widerstand zu leisten, nachgekommen war. Nun aber im Angesicht des grauen und tosenden Meeres besonnen auf den Gebrauch der Waffen verzichtete. Dazu hat er sich bei der Kapitulation verpflichtet. Der Geruch nach Pulver und Blut würde sich nie mehr seines Burnusses noch seiner langen, schlanken Finger bemächtigen. Im dumpfen Schmerz des Exils, fern von seinem Land, würde er sich vielleicht an andere, angenehmere und sanftere Düfte erinnern. An das warme Grießbrot, an das Fladenbrot aus Gerste, an Olivenöl und die nach verbrannter Wolle riechenden Tinten. Er würde auch an die Farbe der Bäume denken, an den Duft der Maxisbäume, der wilden Heckenkirschen, an den Ginster, die frische Minze, an den Thymian. Er würde sich an den Geschmack der Datteln erinnern, des Honigs, des Couscous mit Butter und Rosinen. Dort, vor dem ältesten Meer der Welt, von den Vorfahren, die den Glanz Andalusiens gekannt hatten, das Weiße Meer der Mitte genannt, würde er sich an Tagdemt erinnern, seinen zerplatzten Traum, und an die Smala. Der Mann, der Gott liebte, Bücher, Pferde und die Wüste, wo in jedem Sandkorn tausend und eine Sonnen wohnen, wie Jalal al-Din al-Rumi schrieb, würde auch nie die Sahara und die Schönheit der Palmenhaine mit ihren erfrischenden Quellen vergessen. Von seiner Geburt bis zu der Zeit, als er, wie er sagen würde, dem Winter ähnlich wurde, hing er an der erfrischenden Kühle der Oasen und Frühlings- und Sommerlager, in denen er sein Zelt aufgeschlagen hatte. Die Erzähler, die den Soldaten, Gendarmen und Denunzianten misstrauten, würden noch lange diese Geschichte über die Schleichwege, Dorfplätze und die tief in den Bergen und Tälern verborgenen Duars erzählen. Mit Stolz in der Stimme würden sie den Fellers, den Schäfern, den armen Menschen in den Städten und den Kindern erzählen, dass der Widerstand nicht tot war. Sie würden sie vor allem wissen lassen, dass der Kampf eines regnerischen und sonnigen, eines kargen oder frühlingshaften Tages wieder aufflammen würde, selbst wenn das Volk weiter hungerte und fror und es weiter unter Krankheiten und Unwissenheit litt. Vielleicht war es die Wirkung seiner Einbildung, doch Bashir al-Wahrani schien an diesem Abend wie in den glücklichen Zeiten der Smala, die Jujus, die schrillen Rufe der Frauen zu Ehren der 97 Männer, Frauen, Greise zu vernehmen, die sie nie wieder sehen würden. Dankeschön.
Ja, hallo, ich darf Sie begrüßen. Nur Reisen ist Leben wie Umgang. Wenn Reisen dort beinhaltet. Vor fast 20 Jahren haben wir Herrn Trageser kennengelernt. Damals schrieb er das Märchenbuch Lars im Reich der Zauberer. Wie er auf der Buchpremiere vor ein paar Tagen sagte, hatte er damals auch ganz viele Träume gehabt und diese Träume konnte er nun in diesen Jahren, vielen Jahren schon großteils verwirklichen und so schreibt er nun von seinen erlebten Reisen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
Ja, ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf zu dieser Lesung. Wie gesagt, ein brandneues Buch. Erst vor einer Woche haben wir es vorgestellt. Es enthält 23 Kurzgeschichten und Sie wurden vom Reisen inspiriert. Also auch das, was ich jetzt hier vorlesen werde, ist fiktiv, ist nie so wirklich passiert. Die erste Geschichte, die heißt auch Eine Nacht voller Geheimnisse, wie das Buch. Ich möchte vielleicht ganz kurz sagen, wie ich dazu kam, das zu schreiben. Und zwar machen wir mit...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.